Wenn ein Jubiläum ansteht, dann schauen große, erfolgreiche Unternehmen besonders gern zurück auf die eigene, traditionsreiche Geschichte. Es sei denn, es ist ein deutsches Unternehmen und es geht um die Jahre 1933 bis 1945. In dieser FKM-Folge schauen wir auf ein Unternehmen, das sich sehr bedeckt hält zur eigenen Geschichte im Nationalsozialismus. Ihr erfahrt, was das ganz generell aussagt über deutsche Erinnerungskultur und warum auch die Lieblingskommode eurer Oma oder der Oma von euren Freunden was damit zu tun haben könnte. Pia Stendera hat zur Verantwortung von deutschen Firmen recherchiert, zusammen mit ihrer Kollegin Theresia Mignoli für Reschke Fernsehen. Hallo Pia.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 13. März.
Mit der Nachricht des Tages beginnen wir natürlich. Es gibt eine neue Oper ganz bald auf dem Bakenhöf für Hamburg.
Ja, die Stadt Hamburg bekommt eine neue Oper und muss gar nicht mal so viel dafür tun.
Ja, und das ist wirklich eine große Sensation. Hamburg bekommt also ein neues Opernhaus geschenkt.
Jetzt mögen vielleicht manche denken, Hamburg hat doch schon eine Oper. Ja, aber da war immer wieder in der Diskussion, dass sie eigentlich baufällig ist und dass man da wahnsinnig viel Geld reinstecken müsste.
Sieht wunderschön aus, muss aber saniert werden oder ganz weg.
Und dann kam Klaus-Michael Kühne, der große Mäzen von Hamburg, und hat gesagt, ich baue einfach eine neue Oper.
Die Entscheidung ist gefallen. Investor Klaus-Michael Kühne bezahlt das Haus.
Es ist die mit Abstand größte private Zuwendung an die Hansestadt aller Zeiten. Die von der Kühne-Stiftung übernommenen Kosten für die neue Staatsoper haben noch nicht einmal eine Obergrenze.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen.
Zu der Entscheidung gab es so eine Pressekonferenz.
Und dazu begrüßen wir den ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, Kultursenator. Herr Tschentscher, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Tag.
Der erste Bürgermeister bedankte sich hanseatisch zurückhaltend.
Ein neues Opernhaus in herausragender Lage, das ist wirklich ein großzügiges Geschenk und eine großartige Chance für die Kulturstadt Hamburg.
Und dort hat eine Journalistin nachgefragt, wie war das denn mit der NS-Vergangenheit von Kühne und Nagel?
Hallo, Amira Klute von der Taz, der Tageszeitung. Ich habe auch noch eine quasi Frage zum historischen Kontext. Haben Sie keine Probleme als Stadt Hamburg, da Geld anzunehmen von einem Unternehmen, das profitiert hat vom Holocaust oder vom Nationalsozialismus?
Ich will darauf hinweisen, dass Herr Kühne Kind war in dieser Zeit. Ich finde, dass dieses Geschenk ein sehr großzügiges ist und ich nehme dieses Geschenk sehr gerne an. Wir haben in der Tat in der Stadt insgesamt ein Thema der besseren Aufarbeitung von Geschehnissen in der Nazizeit bei uns in Hamburg und dieser Verantwortung stellen wir uns. Und ich bin sicher, dass auch die Stiftung, die Kühne-Stiftung und alle anderen diesen Gedanken ernst nehmen und dass wir dort Lösungen finden.
Und diesen Vorwurf schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an. Also inwiefern das Unternehmen von Klaus-Michael Kühne vom Nationalsozialismus profitiert hat. Als erstes, wer ist dieser Klaus-Michael Kühne? Offenbar ein Privatmann, der Hamburg eine neue Oper schenkt.
Ja, ein Privatmann, der so ein wahnsinnig hohes Vermögen hat, der reichste Deutsche ist, nach dem Forbes Magazine 2024. Er ist schon eine Erscheinung. Es ist einfach ein sehr großer, kräftiger Mann. 87 Jahre, hat sehr markante Gesichtszüge. Er hat was Grobes an sich und gleichzeitig ist er natürlich auch auf eine Art und Weise ein Feinherr, sonst würde er nicht diese ganzen klassischen Musikeinrichtungen unterstützen. An seiner Seite ist inzwischen sehr oft seine Frau. Die hat er erst kennengelernt, als er schon in seinen 50ern war. Und die soll ihn tatsächlich auch zur klassischen Musik gebracht haben. Er wohnt in der Schweiz seit den 70er Jahren, ist aber in Hamburg geboren und hat deswegen so diese Verbindung nach Deutschland und nach Hamburg immer noch.
Ja, ich bin ja gebürtiger Hamburger und Ich bin leidenschaftlicher Hamburger, darf ich sagen, auch wenn ich nicht in Hamburg wohne.
Und ja, Klaus-Michael Kühne ist der Meinung, dass der Staat nicht vernünftig wirtschaftet.
Das hat er auch offen in einem Interview so gesagt, dem NDR im Jahr 2023.
Weil ja auch bekannt ist, erstens vieles in der Bürokratie erstickt, zweitens auch nicht so kommerziell gehandelt und gedacht wird bei staatlichen Einrichtungen.
Und deswegen schaut er einfach, okay, wo will ich da mein Geld reinstecken?
Ich bin der Meinung, dass da der Privatwirtschaft breiten Raum eingeräumt werden muss, dass dann die Dinge viel besser funktionieren.
Und das ist dann mal die Elbphilharmonie, das kann mal ein Orchester sein. Tatsächlich sind es oft klassische Musiksachen. Und jetzt eben in Hamburg mit der neuen Oper, die über 300 Millionen Euro kosten soll.
Klaus-Michael Kühne, womit verdient er sein Geld?
Seine Einnahmen berufen sich wahrscheinlich auf die ganzen Unternehmen, in die er in guten Zeitpunkten Geld reingesteckt hat. Also er hat Anteile beispielsweise in Flix, die Mutter von Flixbus und Flixtrain. Die Reederei Hapag-Lloyd, die riesengroß ist.
Hohe Gewinne, kaum Steuern. In Hamburg verdient ein Mann besonders gut daran, Klaus-Michael Kühne. Ihm gehören 30% der Aktien von Hapag-Lloyd. Kühne kassierte 2022 eine Dividende von 1,9 Milliarden Euro.
Er hat zur Corona-Zeit an Lufthansa wahnsinnig viele Anteile dazu gekauft und ist nun eine sehr bedeutende Figur in diesem ganzen Lufthansa-Kosmos. Also er hat schon klug investiert.
Okay, also er ist ein Investor und hat anscheinend Anteile bei wirklich großen Unternehmen. Womit hat er sein Kapital erwirtschaftet, um das zu investieren? Womit ist er reich geworden?
Die Anfänge seines Reichtums liegen im Erbe von der Firma seines Vaters, der Firma seines Großvaters Kühne und Nagel, die es seit 1890 gibt. Kühne und Nagel ist eine der größten europäischen Logistikunternehmen. Und weltweit, gerade wenn es um Schifffahrtlogistik geht, sind sie das führende Unternehmen. Also Kühne und Nagel hatte 2020 über 80.000 Mitarbeiter, fast 1.400 Standorte in 100 Ländern der Welt. Also das heißt, wenn man einmal sich die Standorte von Kühne und Nagel anguckt, dann spannen die sich wie ein Netz um die gesamte Welt rum. Das heißt, wir haben da ein riesengroßes Unternehmen, was wirklich um den ganzen Globus herum agiert. Und das reicht von Transport von riesigen Autoteilen, zum Beispiel über Schifffahrt, über Luftverkehr, was transportiert man durch die Luft, zum Beispiel Medizinprodukte, Medizintechnik, die sehr, sehr schnell von A nach B kommen müssen über weite Strecken. Kühne und Nagel macht aber auch wirklich so Kleinstzulieferungssachen. Also wenn du morgen dein Auto in die Werkstatt bringst und sagst, hey, kriegt ihr das hin, bis zum Abend eine neue Zylinderkopfdichtung zu haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Kühne und Nagel die transportiert. Also 1890 hat der Großvater von Klaus-Michael Kühne das Unternehmen gegründet. Mit einem Teilhaber zusammen, als der verstorben ist, ist der Name Nagel noch geblieben. Aber Kühnes Großvater alleine hat die Firma geleitet. Dann haben später die Söhne von Kühne und ein weiterer Anteilseigner übernommen, bis dann Klaus-Michael Kühne in den 60ern ans Zepter kam. Ja, wie in vielen deutschen Firmen ist natürlich besonders interessant, was hat die Unternehmensführung zwischen 33 und 45 gemacht? Und darüber redet Kühne und Nagel gar nicht gern. Wenn man auf die Website von ihnen geht und schaut, was war denn die Geschichte, dann fängt es 1890 an mit der Gründung und dann entwickelt sich Kühne und Nagel zum weltweit agierenden Unternehmen. Aber alles, was dazwischen passiert ist, wird nicht so richtig ausgebaut. Also erstmal kann man sagen, dass eigentlich jedes Unternehmen, was die NS-Zeit in Anführungszeichen überlebt hat, natürlich ein Stück weit sich anpassen musste. Sei es nun die Produktionsbedingungen, sei es der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen, weil die eigene Belegschaft in den Krieg gezogen und gegebenenfalls gefallen ist. Das heißt, irgendwie alle deutschen Unternehmen, die es zu der Zeit schon gab, müssten unserer Ansicht nach unserer Recherche, mal schauen, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert. Das heißt, eigentlich könnte man annehmen von so einem riesigen Unternehmen, was international agiert, dass das einfach einmal gemacht wird.
Also es geht darum, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und auch nach außen transparent zu machen. Was hat denn eure Recherche ergeben? Was hat das Unternehmen Kühne und Nagel in dieser Zeit im Nationalsozialismus gemacht?
Tatsächlich lassen sich schon sehr, sehr früh in der NS-Zeit, in der Firmengeschichte von Kühne und Nagel, Dinge finden, über die man eigentlich diskutieren sollte. Es geht schon 1933 los. Es ist nämlich so, dass Adolf Maas, ein jüdischer Anteilhaber der Firma, der auch schon dort gelernt hatte, der ein Vertrauter von Klaus Michael Kühnes Großvater war, dass der 1933 die Firma verlassen hat. Es gibt ein Dokument, was nachweist, dass er freiwillig in Anführungszeichen gegangen ist mit seiner Unterschrift. Aber de facto ist es auch so, zum einen, er hat nie eine Abfindung bekommen. Zum anderen hat es nur einige Tage gedauert, bis der Vater und der Onkel von Klaus Michael Kühne in die NSDAP eingetreten sind. Es kann entweder davon zeugen, dass sie ideologisch besonders überzeugt waren oder dass sie wussten, okay, um wirtschaftlich stark zu bleiben, um die Firma hier durchzutragen, ist es sinnvoll, sich mit dem Regime gutzustellen. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt, genauer hinzuschauen.
Also Adolf Maas ist ein Anteilseigner an der Firma und der gibt seine Anteile ab. Also was weiß man genau darüber, wie das passiert ist?
Für uns war es total hilfreich, dafür mit der Enkelin von Adolf Maas zu sprechen, Barbara Maas. Die lebt in Montreal und hat selber erst vor wenigen Jahren von der Geschichte ihres Großvaters erfahren, hat aber ganz viele Briefe von ihm und ihrer Oma, die sie an ihre geflohenen Kinder geschrieben haben und tatsächlich auch einige Unterlagen, unter anderem den Aufhebungsvertrag von ihrem Großvater Adolf Maas. Und meine Kollegin Theresia Mignoli und ich haben sie dann gefragt, was sie denn denkt, warum Adolf Maas damals aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und wie freiwillig das Ganze war. Und sie hat gesagt, dass ihr Großvater, und das wird deutlich aus den Briefen, wirklich dem Unternehmen sehr, sehr verschrieben war und sehr dankbar war. Der hat dort seine Lehre gemacht, der hat dort sehr, sehr nah mit den Kühnes zusammengearbeitet. Und sie meint, es kann auch sein, dass er gesagt hat, jetzt, wo die Nazis an der Macht sind, wird es dem Unternehmen nicht gut gehen, wenn ich hier bleibe.
Also, die Enkelin sagt, das könnte durchaus auch so gewesen sein, dass Adolf Maas in Anführungszeichen freiwillig gegangen ist. Was sagt denn das Unternehmen Kühne und Nagel dazu?
Kühne und Nagels Narrativ ist, man hätte sich freundschaftlich getrennt und der Herr Maas hätte in eine eigene familiäre Firma gehen wollen. Und ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, was genau ist da passiert oder warum ist das passiert, waren das die Umstände oder war es, weil die Kühne-Brüder Nazis waren, dann sind wir schon direkt im Thema, weil die NS-Zeit funktioniert halt nicht so, dass wir in jedem Fall ganz klar sagen können, Täter, Mitläufer, das war das Motiv, das waren die Umstände. Die Frage ist ja auch, welche Umstände nimmt man an? Und auch als jemand, der wirtschaftlich denkt, kann ich moralisch denken. Und auch als jemand, der wirtschaftlich denkt, kann ich überlegen, okay, wie führe ich dieses Unternehmen weiter? Und wenn wir uns anschauen, was nach diesem ersten Schritt 1933 passiert ist, dann kann man ganz klar sagen, dass Kühne und Nagel und die Gebrüder Kühne auf jeden Fall profitiert haben von dem weiteren Verlauf der NS-Diktatur und ihrer Rolle darin.
Woran machst du das fest? Weil weder die NSDAP-Mitgliedschaft der Kühne-Brüder noch das offiziell freiwillige Ausscheiden des jüdischen Anteilseigners aus der Firma lassen ja wirklich konkrete Rückschlüsse darauf ziehen, wie nah Kühne und Nagel wirklich mit dem NS-Regime zusammengearbeitet hat.
Also ein Profitieren sieht man die ganze Zeit. Man sieht beispielsweise, dass als jüdische Menschen vertrieben wurden und ausgewandert sind, vor allem nach Amerika, dass Kühne und Nagel dort die Firma war, die das sogenannte Umzugsgut transportiert hat. Als der Krieg ausgebrochen ist, haben sie das Umzugsgut eingelagert. Sie haben die Wehrmacht beliefert. Also das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, okay, sie haben auf jeden Fall schon vom System profitiert. Der interessanteste und ja, brutalste Punkt ist eigentlich die sogenannte M-Aktion. Das M in M-Aktion, auch so ein typischer Nazi-Begriff eigentlich, steht für Möbel. Steht für Möbel aus den Benelux-Staaten vor allem von deportierten Jüdinnen und Juden.
Systematisch haben die Nationalsozialisten Juden beraubt. Zuerst haben sie jüdische Familien aus ihren Wohnungen vertrieben und deportiert. Dann haben sie die Wohnungen ausgeräumt. Alles, was irgendwie von Wert war, haben sie genommen und nach Deutschland gebracht. Kunst, Möbel, Gebrauchsgegenstände.
Was wir wissen, ist, dass Kühne und Nagel eine bedeutende Rolle übernommen hat darin, diese Möbel der enteigneten und deportierten Jüdinnen und Juden ins Deutsche Reich zu transportieren, damit diese hier gewinnbringend für den Staat verkauft werden können.
Beteiligt an diesem Massenraubmord waren alle, die daran verdienen konnten. Finanzämter, Gerichtsvollzieher, Speditionen.
Im Laufe unserer Recherche ist in einem Archiv ein Schreiben aufgetaucht, was ganz klar nachweist, dass Kühne und Nagel das Monopol für die sogenannte M-Aktion hatte. Und wir reden da nicht von irgendwie drei Stühlen oder so. Also wir reden von einem Volumen von zweimal der Elbphilharmonie, um es mal bildlich zu sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon mal in einem Haushalt waren oder vielleicht selber in einem Leben, wo so ein Möbelstück steht, ist nicht unwahrscheinlich.
An wen gingen denn dann diese ganzen Möbel in Deutschland?
Wenn die Möbel dann einmal von Kühne und Nagel ins Deutsche Reich transportiert wurden, dann wurden sie verteilt. Und nicht irgendwie von Staatsseiten aus, dass die entschieden hätten, der bekommt das und die bekommt das, sondern es gab in der Zeitung Annoncen für Möbelversteigerungen. Wir wissen heute, dass die im Volksmund bekannt waren als sogenannte Judenversteigerungen und dass die Möbel, die dort verkauft wurden, als Judenmöbel oder auch Hollandmöbel bezeichnet wurden. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, dass die Menschen, die zu diesen Auktionen hingegangen sind, ganz normale Leute, die vielleicht von Bomben geschädigt waren oder einfach einen neuen schönen Stuhl oder Tisch haben wollten oder einen Kinderwagen brauchten, dass die dorthin gegangen sind in dem Wissen, sie kaufen jetzt etwas, was vor kurzem noch Jüdinnen und Juden gehört hat.
Und wie sind Kühne und Nagel dazu gekommen, die Logistik dahinter zu übernehmen?
Es ist schwer jetzt in dem Fall zu sagen, aber es gibt Forschung darüber, wie generell die Logistikunternehmen in der Zeit agiert haben und wie die mit dem NS-Staat zusammengearbeitet haben. Und da war es dann wirklich so, dass der NS-Staat ja nicht nur Aufträge rausgegeben hat, sondern auch auf das Know-how angewiesen war, weil in so einem Finanzministerium sitzen ja keine Logistiker. Das heißt, sie brauchen ja Logistiker, die ihnen sagen, ja, das ist aber unwahrscheinlich, das in den Mengen zu transportieren und so weiter. Es wäre sinnvoll, wenn man da Sammelstellen hat und dort und dass man es da abtransportiert in den Mengen. Das heißt, das waren partizipative Prozesse. Eine Person, mit der wir gleich am Anfang der Recherche gesprochen haben, ist Henning Bleil. Weil Henning Bleil 2015 angefangen hat, zu Kühne und Nagel zu recherchieren und das bis heute mit einer wahnsinnigen Intensität macht.
Und wenn man sich dann mal anschaut, okay, war das jetzt eine Tätigkeit, um gerade so über die Runden zu kommen, oder war das doch eine sehr profitable Tätigkeit? Da kann man sagen, ganz klar Letzteres.
Und Henning Bleil hat wie wir auch in die Entnazifizierungsakten geguckt und ich habe mit ihm darüber geredet, wie er das eigentlich einschätzt.
Und da kann man ganz klar die Gehaltsentwicklung der beiden Geschäftsführenden von Kühne und Nagel nachvollziehen. Das ist also der Vater Alfred von Klaus-Michael Kühne und sein Onkel Werner. Und da gibt es exorbitante Steigerung, das waren dann Einkommensmillionäre nach heutigen Maßstäben.
Wir sind zwei verschiedene Entnazifizierungsverfahren durchgegangen, jeweils zum Vater und zum Onkel von Klaus-Michael Kühne. Das gab sowohl in Bremen als auch in Hamburg, also die beiden Hauptstandorte von Kühne und Nagel, gab es Verfahren, in denen geprüft wurde, waren die Gebrüder Kühne, waren die Mitläufer oder waren die Nazis, ganz platt gesagt. Und dann ist es zum einen erstmal absurd, wie das herausgefunden wurde. Ja, man hat auch geschaut, was für Geschäfte wurden in der NS-Zeit gemacht. Aber da wurde zum Beispiel auch 100 Mitarbeiter wurden gefragt, ist ihr Chef ein Nazi oder nicht? 100 von den beiden Männern abhängige Mitarbeiter. Und so wurde sich dann ein Urteil gebildet. Und das Spannende daran ist, dass Bremen und Hamburg zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zum einen in Hamburg, dass sie Nutznießer des Systems seien und in Bremen hieß es dann, dass sie wirklich Nazis waren, dass sie große Nazis waren. Und um das bewerten zu können oder einordnen zu können, muss man eigentlich noch mehr darüber herausfinden, was haben die Gebrüder Kühne in der NS-Zeit gemacht. Und da wird's tricky. Also da gibt's einige Dinge, die kann man herausfinden. In ganz vielen unterschiedlichen Archiven kann man sich Dinge zusammensuchen. Aber solange das Firmenarchiv verschlossen bleibt oder, wie Klaus-Michael Kühne sagt, nicht existent ist, kann man nur zu einem gewissen Grade herausfinden, inwiefern sie beteiligt waren.
Und dass das Archiv von Kühne und Nagel nicht existent ist, stimmt das denn, dass das Unternehmen kein Archiv hat?
Inzwischen sind wir an dem Punkt, dass Kühne und Nagel sagt, dass die Firmenarchive in Hamburg und Bremen vernichtet worden seien, dass ihnen keine umfangreichen Firmenarchive bekannt seien. Das klingt in der Gesamtheit so, als gäbe es keine Archive. Aber zum einen wurde uns eine Festschrift vom 75-jährigen Firmenjubiläum zugespielt, die hochinteressant ist, weil auch da findet sich nichts zur NS-Geschichte drin, aber winzige Details zu jedem anderen Zeitpunkt der Firmengeschichte. Bis hin zu Adolf Maas hat die erste Schreibmaschine mitgebracht in die Hamburger Filiale und wie die Leute auf diese Schreibmaschine reagiert haben. Und dort ist auch vermerkt, dass diese Chronik angefertigt wurde mit den Archiven. Zum anderen gibt es ein Wirtschaftsregister, in dem festgehalten ist, dass es 10 laufende Meter Archivmaterial vom Kühne und Nagel Firmenarchiv geben soll. Und es gibt noch weitere Anhaltspunkte, die dagegen sprechen. Beispielsweise, dass zu der Zeit, als Bremen und Hamburg und die Standorte von Kühne und Nagel bombardiert wurden, deren Firmensitze schon längst verlegt worden waren.
Und was sagt Kühne und Nagel zu all dem? Vor allem zu den Vorwürfen, dass sie zum Beispiel an der M-Aktion maßgeblich beteiligt waren und vom NS-Regime profitiert haben.
Wir haben Kühne und Nagel natürlich angefragt. Wir haben auch Klaus-Michael Kühne selber angefragt. Also von Klaus-Michael Kühne heißt es immer wieder, und das sagt er seit Jahren, er war zu Kriegszeiten 7 Jahre alt und er hätte damit nichts zu tun. Von der Firma selber heißt es, man hätte ausreichend und umfassend aufgearbeitet, was geschehen ist, und da hätten sich jetzt auch keine neuen Erkenntnisse ergeben. Das heißt, eigentlich ist da eine absolute Abwehrhaltung da. Wenn man Details nachfragt, wird zum Teil gar nicht drauf eingegangen oder es werden tatsächlich Antworten gegeben, die nicht so richtig mit der Frage zu tun haben.
Die Firma Kühne und Nagel sagt also, dass es keine Firmenarchive mehr gäbe. Gleichzeitig sei aber die eigene Geschichte während des NS-Regimes aufgearbeitet worden. Zumindest intern, nur nach außen eben nicht.
Und wenn man sich fragt, warum, dann liegt eine Vermutung besonders nahe, nämlich dass die Firmengeschichte eben auch seine Familiengeschichte ist. Und da wird es schwierig. In dem Moment, wo es eben nicht nur darum geht, was hat die Firma, mit der ich ja mich vielleicht identifiziere, in der NS-Zeit getan, sondern was hat mein Vater, mit dem ich mich identifiziere, der mein Leben geprägt hat, der mich mit Anfang 20 in die Firma geholt hat, der mich mit Ende 20 zum Firmenchef gemacht hat. Was bedeutet das für mich, mich damit auseinandersetzen zu müssen? Und unterm Strich würde es wahrscheinlich bedeuten, das Erbe seines Vaters zu beschmutzen, die weiße Weste seines Vaters zu beschmutzen. Und da sind wir an einem Punkt, wo so ein wahnsinnig mächtiger Milliardär, der reichste Mann Deutschlands, auf einmal uns ganz nahe ist.
Man kann sich vorstellen, dass das schwierig ist, das aufzuarbeiten und dann im zweiten Schritt vielleicht auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen. Welchen Sinn hat es trotzdem für Unternehmen, sowas zu machen, eine Aufarbeitung anzustrengen und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn es dunkle Kapitel der eigenen Firma offenlegt?
Wenn wir mal schauen auf Unternehmen, die gute Aufarbeitung geleistet haben, dann bedeutet das eben nicht nur Geld in Hochkultur und Opern reinzustecken, sondern beispielsweise auch in Erinnerungskulturarbeit, in Gedenkstätten, auch für die eigenen Mitarbeitenden Gedenkstättenfahrten anzubieten, also auch Bildungsprogramme. Dann kann das halt einen total neuen Raum eröffnen. Wir reden darüber immer, als wäre es so ein Zwang, ja? Kühne und Nagel muss das machen. Aber wenn wir das mal umdenken und überlegen, welche Chance das wäre, für das Unternehmen, aber auch für Klaus-Michael Kühne selbst, gerade in diesen Zeiten jetzt, was für eine Chance das wäre, damit nach draußen zu gehen, zu sagen, das und das ist geschehen, schaut euch das mal an, so schnell kann es gehen, so schnell kann man Opportunist, Täter, was auch immer werden, dann ist das eine riesige Chance, die vertan wird.
Wenn man sich jetzt fragt, warum machen viele Firmen das nicht, fallen einem als erstes ja wirtschaftliche Gründe ein, eben, dass es nicht gut für die Außenwirkung einer Firma sein könnte, darauf aufzubauen, dass man vom NS-Regime profitiert hat. Kann so eine Aufarbeitung auch gut sein für die eigene Firma, für die Außenwirkung, auch wirtschaftlich?
So eine Aufarbeitung kann definitiv gut sein für die Firma, auch wirtschaftlich. Also wir hätten in den 2000ern nicht diese Welle von Aufarbeitung gehabt, wenn es nicht einen Druck von außen gegeben hätte, wenn es nicht beispielsweise eine Öffnung zu amerikanischen Märkten gegeben hätte, in dem bekanntlich ja solche Themen viel höher gehangen werden, auch Themen der Unternehmenskultur viel höher gehangen werden. Und für manche Global Player ist es fast Voraussetzung, weiter zu agieren. Die Deutsche Bank musste das tun. Bertelsmann musste das tun. Oder denken wir an einen jüngeres Beispiel, Balzen. 2019 hat sich die Erbin von Balzen, also von den Leibniz-Keksen, geäußert, dass die Zwangsarbeiterin, dass es denen ja gut gegangen wäre bei ihnen.
Das war ein sehr großer Skandal.
Ne? Ja, das war ein riesiger Skandal, ja, weil zum einen, wie gut kann es ZwangsarbeiterInnen gehen? Und zum anderen, weil tatsächlich auch dann polnische und ukrainische Frauen ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, Moment mal, also das und das ist unseren Großeltern passiert oder unseren Eltern passiert.
Ab 1940 wurden ZwangsarbeiterInnen Balzen zugeteilt, als die deutschen MitarbeiterInnen für ein Rüstungsunternehmen abgezogen wurden. Die insgesamt 800 Arbeiter aus dem Ausland erhielten geringere Löhne, kleinere Lebensmittelrationen und eine schlechtere medizinische Versorgung.
Und inzwischen gibt es auch von Balzen so eine Studie. Inzwischen wurde die Geschichte von Balzen aufgearbeitet und wurde erstmal geschaut, wie viele ZwangsarbeiterInnen gab es eigentlich genau? Wie genau waren eigentlich die Unterbringungsverhältnisse von ihnen, wie die Entlohnung und so weiter?
Seitdem beschäftigt sich das Unternehmen intensiv mit der Vergangenheit, heißt es in einer Stellungnahme der Familie. Für die Aufarbeitung ist die Balzen-Familie 2021 nach Kiew gefahren, um mit noch Überlebenden zu sprechen.
Wie kann sowas denn aussehen, so eine Aufarbeitung und ein Umgang dann auch damit, was dabei rauskommt?
Um einen Umgang mit der eigenen Geschichte zu finden, muss man natürlich die eigene Geschichte erstmal wirklich verstehen. Und zwar nicht nur, wie sie beispielsweise dann von dem Vater überliefert wurde, sondern wie es auch von Dritten überliefert wurde, wie es auch schriftlich festgehalten wurde. Das heißt, eine richtige Aufarbeitung findet bestenfalls so statt, dass es erstmal externe HistorikerInnen und Historiker gibt, die engagiert werden, um durch diverses Archivmaterial zu gehen. Und damit meine ich wirklich, es gibt sehr, sehr viele Archive. Es gibt die Entnazifizierungsakten, es gibt verschiedene andere Firmenakten, aus denen sich was ergeben kann. Es gibt verschiedene Ministerienakten. Und diese HistorikerInnen, die nehmen sich dann all diese Aktenlage und bauen daraus wirklich wie eine Studie auf, wie eine wissenschaftliche Studie, in der halt ganz klar gesagt wird, so und so viele Menschen haben unseres Wissensstandes her, waren Zwangsarbeitende. Vom Jahr so und so gab es Einkünfte in der Höhe für das und das. Das heißt, eine Aufarbeitung wäre erstmal, okay, wir schauen, was genau ist alles passiert und dann, welche Schlüsse können wir daraus ziehen und welche Aktionen. Und da muss sicher jede Firma für sich auch einen Weg finden. Es gibt Firmen, die machen diese Studie, die veröffentlichen die, dabei bleibt es. Und es gibt Firmen, die haben, wenn man auf Firmenhistorie geht, sofort alles aufgeschrieben und super transparent. Dann gibt es Firmen, die sagen, wir spenden große Summen jedes Jahr in bestimmte Kulturprojekte rein, die sich mit der Aufarbeitung beschäftigen. Oder zum Beispiel auch in jüdische Kulturinitiativen. Es gibt Firmen, die sagen, für unsere Mitarbeitenden ist eine Antidiskriminierungsschulung, Rassismus, Antisemitismus-Schulung Pflicht. Es gibt Firmen, die sagen, jedes Jahr bieten wir Fahrten von uns als Firma aus an Gedenkorte und in Konzentrationslager für unsere Mitarbeitenden an. Also all das kann man ja tun. Und wenn wir schauen, wie viel Geld Klaus-Michael Kühne verteilt für Dinge, die ihm am Herzen liegen, meist das ist die klassische Musik, dann wissen wir ja, okay, da ist auch sehr, sehr viel Geld mit dem, was angefangen werden könnte. Und gerade in den jetzigen Zeiten, in denen demokratiefördernde Programme so stark beschnitten werden, könnte ja die Konsequenz einer Aufarbeitung wirklich enorme Folgen haben.
Was sagt uns die Geschichte von der Firma Kühne und Nagel insgesamt über deutsche Erinnerungskultur?
Wir haben als Einzelperson mit der Geschichte der Firmen eine Menge zu tun. Kühne und Nagel ist Ende der 60er umgezogen, aber trotzdem haben sie ja den deutschen Staat nach der Kriegszeit, die BRD, mit aufgebaut. Der Vater von Klaus-Michael Kühne hat dafür sogar das große Bundesverdienstkreuz bekommen. Das heißt, unsere Wirtschaft basiert natürlich auf diesem Reichtum und das ist auch mit anderen Firmen so. Das so auf der großen Ebene. Und auf der kleinen Ebene finde ich allein den Gedanken, dass diese Möbelstücke vielleicht, ohne dass wir es wissen, in unsere Haushalte reingezogen sind, doch sehr sinnbildlich dafür sind, wie wichtig für uns alle, ob wir jetzt eine Firma geerbt haben oder eine Vase oder auch nur die Geschichte unserer Großeltern, wie wichtig doch die Aufarbeitung ist und auch die Erinnerung. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, in der die letzten Zeitzeuginnen sterben. Und die sind diejenigen gewesen, die letzten Jahrzehnte immer wieder gemahnt haben, zu erinnern und nicht zu vergessen. Und ich glaube, was mir in dieser Recherche bewusst geworden ist, ist, dass es jetzt an uns ist, genau dieses Erinnern und Nicht-Vergessen aufrechtzuerhalten.
Pia, vielen Dank dir.
Vielen Dank euch.
Pia Stendera hat mit uns auf den Umgang der Firma Kühne und Nagel mit ihrer Firmengeschichte während des NS-Regimes geblickt und was das mit uns allen zu tun hat. Die Folge Reschke Fernsehen zu dem Thema könnt ihr in der ARD-Mediathek schauen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Jasmin Brock. Produktion Laura Picerno, Christiane Gehäuser-Kamp, Marie-Noelle Zwieler und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da sprechen wir darüber, was die Corona-Pandemie mit unseren Freundschaften und Beziehungen gemacht hat. Bis heute. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. Im Feed vom Podcast Alles Geschichte gibt's eine neue Staffel. Dieses Mal über den Bauernkrieg. Vor 500 Jahren, da sind Zehntausende bewaffnete Bauern und Handwerker in den Kampf gezogen für bessere Lebensbedingungen und Freiheit. Der ARD-Podcast Das war der Bauernkrieg erzählt davon in 4 Folgen, zu finden in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr natürlich nochmal bei uns in den Shownotes.